spricht zum Thema das Reich Gottes in seiner Verwirklichung und unsere Aufgabe. Ich muss Ihnen den Referenten, unseren Rektor Dr. Jakob Thiessen, nicht lange vorstellen. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle. Er wurde heute Morgen offiziell zum Rektor eingesetzt. Jakob Thiessen ist in Paraguay geboren und aufgewachsen und kam zum Studium an die STH in die Schweiz. Anschließend ans Studium folgte das Doktoralstudium unter Aufsicht der STH am Seminar Libre de Theologie in Genf. Während dieser Zeit war Jakob Thiessen auch Assistent an der STH Basel. Ebenfalls hier in Basel lernte er seine Frau kennen, mit der er nun 2,5, bald 3 Kinder haben darf. Nach der Promotion im Dezember 1998 waren Thiessens wieder für 5 Jahre in Paraguay, wo Dr. Thiessen an einer Bibelschule unterrichtete und diese auch leitete und zugleich ein kirchliches Gymnasium aufbaute. Und seit Januar diesen Jahres ist er Rektor der STH Basel. Ich möchte noch auf 2 Bücher von ihm hinweisen, die frisch herausgekommen sind. Einerseits die Auslegung des 1. Korintherbriefes, eine Auslegung für die Gemeinde, und dann auch seine biblische Glaubenslehre, auch eine systematische Einführung, also eine Einführung in die Dogmatik, verständlich geschrieben für die Gemeinde. Ich möchte Ihnen diese beiden Bücher empfehlen. Sie sind hinten am Infostand käuflich zu erwerben. Und nun bitte ich Dr. Jakob Thiessen für den Vortrag.
Liebe Freunde der STH, liebe Glaubensgeschwister, es war uns eine sehr große Ermutigung, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auch heute Morgen schon. Manche mussten dann leider wieder gehen, andere sind dazugekommen. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Manche wären gerne dabei, heute Nachmittag oder heute den ganzen Tag, konnten aber leider nicht. Einige haben die Kassette bestellt. Auch Sie möchten mir hiermit ganz herzlich begrüßen. Das Thema, das Reich Gottes in seiner Verwirklichung und unsere Aufgabe oder unser Auftrag. Zu diesem Thema habe ich heute folgende Schwerpunkte. Erstens, was ist das Reich Gottes? Und zweitens, wie verwirklicht sich das Reich Gottes? Und drittens, welche Aufgaben folgen daraus für die Christen und auch für uns? Wenn ich Sie heute mal fragen würde, welches ist für die Christen insgesamt der entscheidende Auftrag, den wir auf dieser Erde haben, so kann ich mir vorstellen, dass die Antworten verschieden sein würden. Auf jeden Fall sehen die Antworten heute zum Teil recht sehr verschieden aus. Und das hängt zum großen Teil damit zusammen, wie wir das Reich Gottes verstehen. Die Verkündigung des Reiches Gottes war im Leben Jesu ganz, ganz zentral. Und nun fragen wir uns, was bedeutet das für uns? Warum war das so zentral und welche Aufgaben ergeben sich daraus für uns? Wir merken, und das sehen wir auch schon in der Bibel, dass wir hier nicht nur Reich Gottes haben, sondern wir können auch sagen, das Reich des Bösen gleichzeitig. Diese Welt existiert noch unter der Herrschaft des Bösen. Und auch in dieser Welt leben wir als Christen. Die Auswirkungen des Bösen sehen wir heute überall, in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft und so weiter. Was bedeutet es in dieser Situation für uns, dass wir zum Reich Gottes gehören? Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes? Und wie können wir das in einer gefallenen Welt tun? Wie können wir Licht der Erde oder Salz der Welt sein? Salz der Erde, Licht der Welt sein, wie Jesus sagt. Und welchen Auftrag hat die STH Basel in dieser Situation? Das sind Fragen, auf die ich nun im Folgenden eingehen möchte. Erstens, was ist das Reich Gottes? Im Griechischen erscheint für Reich der Ausdruck Basileia. Wir sind ja ganz nahe bei Basel. Basileia, Basileia bezeichnet nicht in erster Linie ursprünglich ein Reich, sondern vielmehr das Königssein oder die Königsherrschaft. Erst später bezeichnete das Wort auch ein Reich. Der Basileus, also der König, ist im Gegensatz zum Tyrannus der gesetzmäßige, der erbliche Volksherrscher im guten Sinn. Im Alten Testament erscheinen diese Begriffe auch, und da steht im Hebräischen zum Beispiel für König Melech oder für Reich oder Herrschaft steht Malchut oder auch Mamlacha. Auch diese Begriffe bezeichnen nicht zuerst ein Reich, sondern eine königliche Herrschaft. Von Menschen ist die Rede, die Könige waren, die natürlich vor allem im Auftrag Gottes Könige waren, und dann ist auch von Gottes Königsein die Rede, im Alten Testament schon immer wieder. Und darauf möchte ich nun etwas eingehen. Gott ist König. Das ist eine Aussage, die wir sehr, sehr oft im Alten Testament lesen. Was bedeutet das? Wann ist König? Wann ist Gott König? Wo ist der König? Wir lesen, dass Gott einerseits zeitlos, ewig, unbegrenzt König ist. Für immer. Zum Beispiel in 2. Mose 15, 18. Gott herrscht als König für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Unbegrenzt ist der König. Andererseits lesen wir aber ebenfalls schon im Alten Testament, dass Gott in Zukunft König sein wird. Er wird als König kommen. Er wird den ganzen Erdkreis mit seiner Herrschaft erfüllen. Von Jerusalem aus wird er König sein. Das lesen wir immer wieder im Alten Testament. So zum Beispiel in Sacharja 9, die Verse 9 bis 10. Sacharja 9, 9 bis 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Denn ich will die Wagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem wegtun, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er gebietet den Völkern Frieden, und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen sein und vom Strom an bis an die Enden der Erde. Ein König wird kommen und wird Frieden ausbreiten. Jesaja erzählt uns, dass dieser König als Kind geboren wird, und Micha sagt, dass er in Bethlehem geboren wird. Er wird einerseits mit Gott, mit Jahwe identifiziert und wird doch von Gott unterschieden. Zum Beispiel Micha 5,3. Er aber wird auftreten in der Kraft Jahwes und der Macht des Namens Jahwes, seines Gottes, weiden. Also er wird von Gott unterschieden und doch mit Gott identifiziert. Er wird als Kind geboren werden, so Sacharja 9, und sein Name wird sein starker Gott. Oder Luther sagt, Gott hält. Und dann lesen wir in Jesaja 10, Vers 21, dass sich Israel, der Überrest, umkehren wird zu diesem starken Gott, der also vorher als Kind geboren ist. Er wird ein Nachkomme David sein, wird somit auf dem Thron David sitzen und wird gleichzeitig genannt, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Er wird der Knecht Gottes sein, der von Israel durchbohrt wird, aber er wird auch auf den Wolken des Himmels wiederkommen, sichtbar für die ganze Welt, nachdem er, so sagt uns Daniel, nachdem er zuerst ausgerottet worden ist. Das heißt mit anderen Worten, wir sehen hier schon im Alten Testament sehr klar zwei Stufen in der Verwirklichung des Reiches Gottes oder der königlichen Herrschaft Gottes. Er wird also als Kind geboren, wird sein Leben als Opfertod hingeben, als Knecht Jahwes wird er für uns sterben, andererseits wird er auf den Wolken des Himmels wiederkommen, wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und wird die Herrschaft nicht nur über Israel, sondern über den ganzen Erdkreis antreten. Der Segen dieser Königsherrschaft wird im Alten Testament beschrieben mit dem Wort weiden. Wie einst David als König, als Hirte und König, kann man sagen, Israel weidete, so wird auch der Nachkomme Davids, der König, für die ganze Welt sein Volk weiden. Er wird Gottes Recht und Gerechtigkeit bis an die Enden der Erde bringen. Das sagt uns sehr deutlich Jesaja. Er wird ein Licht sein für die Völker. So bedeutet also Gottes Königsherrschaft, wie es im Alten Testament verheißen wird, vor allem Segen, Heil und Frieden. Diese Erwartung der königlichen Herrschaft Gottes war auch im Judentum sehr zentral. Sie prägten den Ausdruck Königsherrschaft der Himmel, hebräisch Malchut Shamayim, statt Königsherrschaft Gottes oder Jahwes, damit sie den Namen Jahwe nicht so erwähnen mussten. Sie erwarteten diese Königsherrschaft Gottes am Ende der Zeiten, also rein endzeitlich, wenn der Messias kommen wird und das Reich aufrichten wird. Vorher kann man sich dafür entscheiden, nachher ist es natürlich zu spät. So haben die Juden das gesehen. Auch im Neuen Testament ist dieser Begriff ganz zentral. Basileia, Königreich, Königsherrschaft erscheint im Neuen Testament 162 Mal. Und da lesen wir einerseits vom Reich Gottes, andererseits vom Himmelreich. Da stellt sich uns natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Der Ausdruck Himmelreich, oder wir können auch sagen Königsherrschaft der Himmel, erscheint ausschließlich bei Matthäus, und zwar gerade 32 Mal. Weil Matthäus als Jude für Juden schreibt, braucht er natürlich den jüdischen Ausdruck. Sie sprachen von der Malchut Shamayim, von der Königsherrschaft der Himmel, statt von der Königsherrschaft Jahwes. Und wir sehen hier, dass damit das Gleiche gemeint ist. Also wenn wir den Ausdruck Himmelreich lesen im Neuen Testament, dann wissen wir, dass die königliche Herrschaft Gottes gemeint ist, die sich auf dieser Erde verwirklichen wird. Und so lesen wir es bereits bei der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel in Lukas 1, 31 bis 33. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit König sein und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus ist sehr deutlich der verheißene König und damit auch der Nachfolger, der auf dem Thron David sitzen wird. Er ist also die Erfüllung all dieser Verheißungen des Alten Testaments. Deswegen ist das Königreich Gottes auch das Königreich Jesu Christi. Oder mit anderen Worten, die Königsherrschaft Gottes ist die Königsherrschaft Jesu Christi. Der Vater hat dem Sohn diese Vollmacht übergeben. Satan wollte Jesus dieses Reich übergeben, in dem Jesus vor ihm anbieten würde. Aber Jesus hat dieses Reich nicht dadurch erlangt, sondern dadurch, dass er Satan besiegt hat, dass er Satan überwunden hat. Und dadurch, dass, wenn er wiederkommt, Satan endgültig beseitigen wird. Und somit können wir zusammenfassend zu diesem ersten Punkt sagen, Gottes Königsherrschaft ist die segensreiche Herrschaft und damit verbunden der Segen, der Schutz für uns, aber auch die Autorität, die Macht Gottes, die sich in Jesus Christus verwirklicht. Ich komme zum zweiten Schwerpunkt, die Verwirklichung der Königsherrschaft Gottes oder wie verwirklicht sich das Reich Gottes. Sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus traten mit einer Botschaft auf. Und die Botschaft heißt, kehrt um. Denn Gottes Königsherrschaft ist nahe. Mit anderen Worten, sie ist nun da. Gottes Gottes Königsherrschaft ist also jetzt in eurer Mitte. Und das sagt auch Jesus, wenn er sagt, wenn ich doch durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, so ist Gottes Königsherrschaft mitten unter euch. Es kommt nicht so, dass man sagen kann, da ist es oder dort ist es, sondern es ist mitten unter euch. Das sehen wir dadurch, dass Jesus Menschen aus der Macht Satans und der Sünde befreit und Menschen, diese Menschen unter seine königliche Herrschaft stellt. Wir sehen also hier sehr klar, dass sich Gottes Königsherrschaft dadurch verwirklicht, dass Menschen umkehren, dass Menschen sich abwenden von der Sünde und dass Menschen ihr Leben unter die Herrschaft, unter die segensreiche Herrschaft Jesu Christi stellen. Das geschieht durch den Glauben an Jesus, durch die Bekehrung und durch die Wiedergeburt. Jesus sagt, dass Menschen, die sich dieser königlichen Herrschaft nicht unterordnen, jetzt schon, eins auch nicht ins Reich Gottes kommen werden. Es ist gleichzeitig auch Zukunft. Und dann werden sie nicht hineinkommen. Vielmehr gehört es den geistlich Armen und denen, die nicht auf eigene Werkgerechtigkeit vertrauen. Und somit sehen wir, dass die Königsherrschaft heute Gestalt annimmt durch die neutestamentliche Gemeinde. Durch die Menschen, die durch den Glauben an Jesus wiedergeboren sind und die durch den Glauben an Jesus der Macht der Sünde entrissen sind, die ihr Leben nun ganz Jesus anvertraut haben. Und damit mit Menschen, die aus der Macht Satans herausgerissen sind, die ihr Leben nun der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. Weil Jesu Königsherrschaft, so sagt Jesus uns das in Johannes 18, nicht von dieser Welt ist, versuchen wir heute auch dieses Reich Gottes nicht durch Menschen, die von dieser Welt sind, die unter der Herrschaft des Bösen leben, aufzurichten. Denn die Bibel zeigt uns sehr klar, dass auch nach dem ersten Kommen Jesu diese Welt insgesamt noch unter der Herrschaft des Bösen lebt. Menschen, die so wissen, dass ihr König von Gott kommt und damit auch die Kraft, die trachten nach dem, sagt Paulus, was da oben ist, was göttlich ist, weil unser König von oben kommt. Und das heißt mit anderen Worten, Menschen, die unter die Herrschaft Jesu gestellt worden sind durch den Glauben an Jesus, die leben nicht länger in der Lüge, unter der Herrschaft des Vaters der Lüge, sondern sie leben in der göttlichen Wahrheit. Sie haben eine andere Quelle, eine andere Kraftquelle als die Welt um uns herum, die Jesus nicht kennt. Die Vollendung dieser Königsherrschaft liegt allerdings erst vor uns. Wir sind noch nicht so weit. Jesus sagt nämlich, dass er vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken werde, bis er es wieder trinken werde im Reich seines Vaters. Und das heißt also, es kommt erst in Zukunft zur Vollendung dieser Königsherrschaft. Hineinkommen dort diejenigen, die eine bessere Gerechtigkeit haben als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und da fragen wir uns, welches ist diese bessere Gerechtigkeit? Noch mehr gute Werke? Nein. Einfach glauben, dass die Gnade allein genügt und weiter in der Sünde leben. Nein, Jesus sagt uns sehr klar, es braucht die Wiedergeburt, die innere Erneuerung des Menschen. Da ohne die Wiedergeburt ist das nach Johannes 3, Vers 5 nicht möglich. Somit kann ich also auch diesen Punkt zusammenfassen. Gottes Königsherrschaft verwirklicht sich jetzt in der Gemeinde. Durch Menschen, die durch den Glauben an Jesus der Macht der Sünde entrissen sind und die nun unter der segensreichen Herrschaft Jesu Christi leben. Zum dritten Schwerpunkt. Welche Aufgaben folgen daraus für die Christen? Wenn wir also diese Herrschaft Gottes durch Jesus Christus ernst nehmen, dann müssen wir sagen, dass unsere erste Aufgabe nicht darin besteht, dass wir ein politisches Reich, Friedensreich aufrichten oder dass wir uns mehr für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen, für mehr Wirtschaftsreformen, für mehr Umweltfragen und so weiter, Lösungen. Das alles ist Christen natürlich wichtig, vor allem weil wir es mit der Schöpfung Gottes zu tun haben. Aber das ist nicht das Entscheidende, denn dadurch kann diese unter die Herrschaft des Bösen gefallene Welt nicht grundsätzlich verändert werden, kann nicht wirklich erneuert werden. Das ist nur dadurch möglich, dass Menschen zur Umkehr kommen, zur radikalen Umkehr und zur Neugeburt durch Jesus Christus. Das allein wird eine Menschheit verändern. Das allein wird eine Gesellschaft verändern. Und das heißt, dass wir ganz klar die Königsherrschaft Gottes im Einklang mit der Bibel weiterhin verkündigen müssen, damit es dahin kommt. Mit anderen Worten, die entscheidende Aufgabe für uns heute besteht darin, dass wir im Einklang mit der Bibel Gemeinde bauen, Menschen zu Jesus Christus führen, Menschen durch die Verkündigung, durch den Glauben an Jesus Christus, der Macht Satans entreißen. Das tut Gott durch sein Wirken. Und Menschen unter den Sieg über die Sünde durch Jesus Christus führen. Jesus hat das Böse besiegt, überwunden, und sein Sieg ist vollkommen. Vollkommen. Und durch diesen Sieg Jesu werden auch wir befähigt, im Sieg über die Sünde zu leben. So hart wie die Angriffe des Feindes auch sein mögen. Wir sind, so sagt Paulus, herausgerissen aus diesem bösen Zeitalter. Herausgerissen. Wir gehören innerlich nicht mehr zu diesem bösen Zeitalter. Wir gehören nicht mehr dem Feind. Und so können wir als Christen ein Zeugnis sein für die zukünftige königliche Herrschaft Jesu Christi über den ganzen Erdreich. Jetzt schon. Wir können also jetzt schon ein Zeugnis sein für das, was auf diese Welt kommt, wenn Jesus wiederkommt. Diese innerliche Erneuerung durch Jesus Christus ist auch die Voraussetzung der neutestamentlichen Ethik. Und somit können wir sagen, dass die neutestamentliche Ethik eine Ethik des Reiches Gottes ist. Mit anderen Worten, wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt nehmen, Matthäus 5 bis 7, so können wir daraus nicht ein Programm für den Staat machen. Das würde einfach nicht funktionieren. Es kann nicht das Grundgesetz eines Staates sein, die Bergpredigt, obwohl Gottes Wille für die Welt natürlich der gleiche ist. Aber es wird nicht funktionieren, weil die Menschen ohne Jesus Christus diese Voraussetzung nicht mitbringen, dass es überhaupt erfüllbar ist. Paulus zeigt uns das sehr klar in Römer 7. Aber Menschen, die durch Jesus diese Erneuerung erlebt haben und ständig erleben, die haben diese Voraussetzung. Für sie gilt das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Sie sind damit ein Zeugnis des hereingebrochenen Heils Gottes für die Welt. Ein Zeugnis für Gottes Wesen, für seine Gerechtigkeit, für seine Treue, für seine bedingungslose Liebe, für seine Zuverlässigkeit, für Aufrichtigkeit, für Verbindlichkeit und so weiter. Nach der Bergpredigt Jesu sind wir aufgefordert, die wir zu dieser königlichen Herrschaft Jesu gehören. Wir sind aufgefordert, konsequent auf persönliche Rache zu verzichten, dem Ehebruch nicht einmal im Gedanken Raum zu geben, im Wort 100% ehrlich und glaubwürdig zu sein und weder im Gedanken noch im Wort noch in der Tat Menschen daran zu hindern, sich dem Willen Gottes gemäß zu entfalten. Das ist unsere Aufgabe. Natürlich wissen Christen auch, dass es bestimmte Ämter gibt, die uns gerne verlocken, mehr Macht zu gewinnen, mehr Geld zu erlangen, mehr Ansehen zu genießen. Aber Christen, die Jesus als König haben, die werden aufrichtig dagegen kämpfen.
Und je mehr wir aufrichtig sind, sicher geht es Ihnen auch so, je aufrichtiger wir dagegen kämpfen, desto mehr werden wir erkennen, dass wir es einfach nicht schaffen. Und desto mehr werden wir auch gerade als Christen sehen, dass wir ganz auf Jesus Christus, unseren König, angewiesen sind. Aber das ist kein Ruhekissen für uns. Dass wir einfach sagen, ja, wir sind halt auch noch alle in der Welt, wir sind halt auch noch alle sündig. Nein, wir kämpfen mit Jesus Christus. Mit anderen Worten heißt es dann auch, wenn ich zum Beispiel ein politisches Amt innehabe, dann weiß ich, dass ich durch dieses politische Amt die heile Welt nicht schaffen kann. Wir können es eh nicht. Ich werde auch mein Amt nicht einfach dazu gebrauchen, möglichst Ansehen zu haben, möglichst reich zu werden, aber auch, und das ist meine Überzeugung, nicht einfach, um meine Arbeit zu vernachlässigen und zu evangelisieren, obwohl das ja ganz wichtig ist, sondern ich werde durch mein Vorbild und durch meine vorbildliche Arbeit ein Zeugnis sein. Für die Umwelt. Auch für die anderen Politiker. Und ich bin überzeugt, dass die Welt das heute braucht. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Und wir sind uns bewusst, wenn wir im Einklang mit den biblischen Prinzipien leben, als Christen, als Politiker, sonst wo, auf der Arbeitsstelle, dann werden wir gegen den Strom schwimmen müssen. Aber solche Dienste sind heute gefragt. Christen sind also Menschen, die das Heil Gottes in Jesus Christus angenommen haben und es nun zeugnishaft der Welt gegenüber ausleben. Und das fängt in unserem Denken an und in unserem Handeln. Wir wissen natürlich, dass Jesus erst wiederkommt und dass seine Königsherrschaft erst dann wirklich zum Ziel kommt. Aber Menschen dürfen jetzt schon immer wieder neu erleben, wie sie der Macht Satans entrissen werden, wie sie zu Jesus zugeordnet werden und wie sie durch Jesus Kinder Gottes werden. Diese Menschen, die Kinder Gottes werden, die brauchen eine Zurüstung. Eine Zurüstung für den Dienst, dass sie auch ihr Leben ganz unter die Herrschaft Jesu stellen können und das heißt auch im Dienst für die Menschen. Wahren Segen, wahres Heil, ganzheitliches Heil und ganzheitlichen Frieden, wahren Frieden, kann es nur durch diese königliche Herrschaft Jesu geben, für die Welt. Nicht nur für einzelne Menschen, für die ganze Welt. Es gibt keinen anderen Weg, das zeigt uns die Bibel sehr klar. Da, wo durch Jesus die Sünde im einzelnen Leben und auf der Welt überwunden wird. Wir sehen heute um uns herum, dass man bestrebt ist, den Frieden herzustellen, den Frieden zwischen Religionen, zwischen Völkern, auch in der ökumenischen Bewegung zum Beispiel. Aber das wird nicht funktionieren ohne Jesus. Das wird nicht funktionieren, wenn man versucht, diesen Frieden herzustellen, ohne dass die Menschheit zu einer innerlichen Erneuerung, zur Umkehr, zur Neugeburt kommt durch Jesus. Nach Hebräer 2, Vers 5 hat Gott, so steht dort, die ganze zukünftige Ökumene dem Sohn anvertraut, unterordnet. Die zukünftige Ökumene, das zukünftige bewohnte Erdkreis, kann man auch sagen, der Erdkreis, den hat Gott den Sohn Gottes unterordnet. Und alle, die jetzt schon diese innerliche Erneuerung erleben, die sich dieser königlichen Herrschaft Jesu jetzt schon unterordnen, die wissen, dass sie einst dabei sind. Aber wir haben hier noch eine Aufgabe. Auch wir als SDH haben hier noch eine Aufgabe, nämlich darin, dass wir Menschen zurüsten, die diese königliche Herrschaft Jesu Christi verkündigen. Die Menschen wiederum zurüsten, um Werkzeuge dieser königlichen Herrschaft Jesu in dieser gefallenen Welt zu sein. Und die Aufgabe wird weitergehen, bis Jesus sichtbar wiederkommt. Es ist uns völlig klar, wir können diese königliche Herrschaft Jesu nicht aufrichten. Wir können Gottes Königreich nicht bauen. Aber Gott braucht uns, um seine Gemeinde zu bauen. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. In diesem Sinn möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für alle Fürbitte, für alle Unterstützung. Und es ist mein Wunsch, dass Sie weiter beten, dass die SDH Basel wirklich Menschen im Einklang mit der Bibel ausrüstet, dass wir uns ganz im Denken und im Handeln der Bibel unterordnen, denn wir haben ja heute Morgen auch in der Predigt gesehen, dass es so leicht ist, dass man sich auf diese Menschen verlässt oder auf jene, aber Gottes Augen durchwandern die Welt und sehen, wer ein aufrichtiges Herz hat. Und so schließe ich auch mit Sprüche 2, Vers 7, wo wir lesen, er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Er, Gott, hält für den Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Gott möge uns Gnade schenken. Vielen Dank.